Am Mikrofon begrüßt Sie Herbert Schadewald. Für diese Plauderstunde aus unserem Ohrensesselstudio habe ich mir die Grand Damen des DDR-Kabaretts eingeladen, Gisela Oeschelhäuser. Hallo.
Hallo, ich bin gerne hier.
Oder soll ich doch lieber Frau Dr. Gisela Oeschelhäuser sagen?
So viel Zeit haben wir. Nee, das mit dem Doktor mache ich nur, wenn ich Verträge unterschreibe. Das beeindruckt Leute.
Ja.
Aber wichtig ist es nicht.
Denn du hast ja an der Karl-Marx-Uni in Leipzig 1975 nicht nur Germanistik und Romanistik studiert, sondern zu dem Zeitpunkt auch promoviert.
So ist es.
Du bist ja nun wirklich ein kabarettistisches Urgestein, was unter anderem bei den Akademikern in der Distel und tourst nach wie vor mit eigenen Programmen durch die Lande. Aber darauf werden wir später noch zurückkommen. Wie bist du denn überhaupt Kabarettistin geworden?
Also dieses Wort Kabarettistin oder Künstlerin habe ich jahrzehntelang überhaupt nicht benutzt, sondern mein Urimpuls, der kommt aus der frühen Kindheit. Ich empfinde mich als eine Mitteilerin. Also das ist der Hauptpunkt meiner Sozialisierung durch meine Mutter. Alles, was man hat, kann man teilen. Also ein Bett und ein Brot und ein Lachen und eben auch einen Gedanken. Und wenn ich was wusste, konnte kein Mensch mich daran hindern, dass ich das auch laut gesagt habe. Und da war das sehr naheliegend, dass ich als erwachsene Frau an der Karl-Marx-Universität dann eben auf diese Kabarettbühne gegangen bin. Denn Kabarett, politisches Kabarett, nur das interessiert mich wirklich, heißt ja, dass ich unaufgefordert meine Schnauze aufmache zu dem, was ich sehe und manchmal auch mit dem Ansatz zu einem Gegenvorschlag. Nicht immer mit einer Antwort, aber manchmal mit einer anderen Sichtweise. Also es war das nicht zu stillende Bedürfnis, das, was ich bin, anderen mitzuteilen, mich mitzuteilen und dadurch anderen etwas zu schenken von dem Reichtum, den ich selber geschenkt bekommen habe.
Die Akademikser war ja ein Studentenkabarett in Leipzig. Gibt's sie noch?
Die Akademikser gibt's noch. Aber diese Formation, das ist wie bei vielen Amateurkabaretts, die geht auseinander, wenn der Protagonist geht oder stirbt. Weil so eine Initialzündung, Jürgen Hart war ja auch ein genialer Autor, nicht nur ein genialer Sänger und Darsteller, sondern vor allem auch ein Autor. Und die Verbundenheit kam, so wie ich Jürgen Hart verstanden habe, das Land, in dem wir lebten, studierten, arbeiteten, Kinder in die Welt gesetzt haben, weniger doof zu machen. Also ein ganz, ganz praktisches Eingreifen, damit die Leute nicht so frustriert sind. Und das hat Jürgen in dialektische, wunderbare Programme geschrieben. Und als Jürgen dann gegangen ist, da war ich aber schon weg, weil ich nach Berlin gegangen bin, ist dieses Ensemble oder Kollektiv, muss man schon sagen, dann auch zerfallen. Jetzt gibt es diese Institution, aber die Zuschauer, wenn sie mir erzählen, sagen, die Akademiker seien es nicht mehr.
Na gut, das ist eine andere Generation. Ja,
noch die Spielstätte.
Mhm. Nun bleiben wir mal noch ein bisschen bei der Karl-Marx-Uni. Du hattest ja da studiert und bist dann, ja, wie bist du denn eigentlich zu den Akademikern selber gekommen? Bist du da hingegangen, hab gesagt, ich habe jetzt eine Meinung und will die äußern? Oder?
Nee, ich wollte ja, bevor ich studiert habe, Schauspiel, also auf die Bühne wollte ich unbedingt gehen. Bin abgelehnt worden, das ist aber nichts Besonderes. Besonders war nur meine Antwort, dass ich zu der Kommission gesagt habe, das ist zwar sehr bedauerlich für die deutsche Bühne, wenn sie mich ablehnen, aber dann werde ich eben Krankenschwester. Und jetzt kommt der wichtigste Satz, Hauptsache ich werde gebraucht. Also als diese Grundsozialisierung. Und dass es dann eben die Akademiker wurden, hängt ganz einfach damit zusammen, dass Jürgen Hart mich angesprochen hat. Ich war damals schon als Studentin in der Studentenbühne. Das Kabarett war ein Teil dieser sehr viel größeren Studentenbühne, sehr berühmter Studentenbühne. Und der hat gesagt, Gigi, ich glaube, du könntest das. Meine Direktheit, ich habe gerne gesungen, war auch gerne laut und war gerne eine Rampensau. Und wenn du zurückhaltend bist, gehst du tatsächlich nicht auf die Kabarettbühne. Und da hat er mich gefragt und da habe ich sofort mitgemacht.
Ich habe immer so den Eindruck, dass alle die, Künstler, die von der Schauspielschule zunächst abgelehnt wurden, dann ganz große wurden. Siehst du das auch so?
Also das ist ein kleines bisschen zu kurz, aber das Wesen der Frage ist richtig. Weil wenn einer das werden muss, wird er das. Also meine engste Freundin Lina Wendel, die ja auch mit mir zusammen schon hier war, die ist 7 oder 8 Mal abgelehnt worden. Und deswegen hatte ich auch, als ich dann später Lehrerin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch war, mehr Skrupel, wenn ich zu jemandem gesagt habe, ja, du solltest aufgenommen werden, als zu jemandem Nein zu sagen. Weil wenn du das dann bist, ist es ein sehr unberechenbarer, vollkommen unberechenbarer Weg, ob du dann glücklich wirst in dem Beruf. Und deswegen habe ich mich entschlossen, immer nur jemandem zuzureden, wo ich sehe, der muss das werden. Also so wie eine Seidenraupe Seide spinnen muss, als eine Betätigung seiner Natur, sagte Karl Marx über Heinrich Heine. Also wenn du das werden musst, wirst du das. Und diesen Impuls hatte ich eben. Und deswegen hat Jürgen das wahrscheinlich gemerkt und hat gesagt, Studentenbühne ist gut, kannst ja weitermachen. Schöne Stücke, tolle Stücke haben die gemacht. Aber komm doch mal zum Kabarett.
So, von den Akademikern bist du ja dann irgendwie ins, ich sag jetzt mal, professionelle Kabarett gewechselt.
Also die Akademiker haben sich professionalisiert, muss man sagen. Die waren von 66 bis Ende der 70er Jahre Amateure. Und der Bedarf nach Kabarett war so groß, aus nachvollziehbaren Gründen, dass wir so viele Vorstellungen hatten, dass wir uns eines Tages entscheiden mussten, geben wir unseren Beruf auf oder geben wir das Kabarett auf? Weil jeder hatte irgendeinen körperlichen Zusammenbruch dann auch gehabt. Und da haben wir uns entschlossen und hatten dabei auch große Unterstützung durch die Leitung der Parteileitung in der Stadt Leipzig, dass wir eine Spielstätte bekommen, die jetzt immer noch die Spielstätte ist. Die haben wir mit Hilfe als außerplanmäßiges Projekt gemacht. Jeder DDR-Bürger weiß, welche Leistung sich dahinter verbirgt, haben wir das gemacht und haben eine der schönsten Spielstätten, wie Dieter Hildebrand gesagt hat, Europas, dort mit eigenen Händen unter anderem auch eingerichtet. Das war Ende der 70er Jahre. Ich musste da nur weggehen, weil ich als treue Ehefrau meinem Mann nach Berlin gefolgt bin, Mitte der 80er Jahre.
Na gut, da gab es ja auch Kabarett.
Ja.
Die Distel.
Aber die gab es da noch nicht, sondern ich ging zuerst mal als Dozentin an die Hochschule für Schauspielkunst, weil dieser riesige Bedarf nach Kabarett hatte Hans-Peter Minetti, Präsident des Theaterverbandes, dazu gebracht, wir müssen auch Kabarettisten ausbilden. Hat mich gefragt, würdest du das machen? Und da habe ich gesagt, gerne, wobei man den Grundimpuls, dass man ungefragt die Schnauze aufmacht, den kann man nicht ausbilden, den muss man mitbringen. Aber das Handwerk muss man ausbilden, das gesamte schauspielerische Handwerk. Und das habe ich dann an der Hochschule versucht. Die Bitte, die Distel zu übernehmen, kam erst 89.
Aber du, na gut, zu übernehmen, aber du hast, bist ja da aufgetreten. Ja.
Nein, das ist eines der Phänomene. Das Kabarett, was ich in Dresden inszeniert habe, ich habe ja schnell auch inszeniert, Herkuleskeule. Das war zu einem Gastspiel in der Distel und noch nicht mal im Haupthaus, sondern in der Nebenspielstätte Degener Straße. Das war eine der sensationellsten Kabarettinszenierungen der DDR. Eine sogenannte Außenseiterkonferenz. Auf dich kommt es an, nicht auf alle. Das hatte einen triumphalen Gastauftritt in der Degener Straße. Und danach gab es mehrere Parteiverfahren wegen parteischädigenden Verhaltens. Und der Stadtrat für Kultur wurde in die Wüste geschickt, nach Bagdad. Alle waren neidisch, dass er nach Bagdad, damals noch eine sehr friedvolle Stadt, geschickt wurde. Also bei der Distel hatte ich einen einzigen Gastauftritt. Aber als dann ich in Berlin lebte und die Gefahr in Anführungszeichen bestand, dass ich nur wirklich dort anklopfe, gab es erstmal keine offene Tür. Weil das Kabarett, was in Dresden und Leipzig gemacht wurde, verantwortet von anderen Funktionären, das war einfach schärfer, lebendiger und von den Leuten auch noch eine ganze Drehung mehr geliebt und gebraucht. Ich durfte dann da erst auftreten, als ich die Chefin geworden war.
Gut, wir sind aber schon mitten in der DDR, im Kabarett in der DDR. Wie war das überhaupt, in der DDR Kabarett zu machen? Es gab ja unendlich viel Stoff. Das muss doch locker einfach gewesen sein.
Ja und nein. Das Einfache ist, es gab eine unstillbare Erwartung des Publikums an uns auf der Bühne. Und es gab durch diesen Hunger danach, dass auf der Bühne eben all diese Defizite, die im öffentlichen Leben in der DDR waren, natürlich in der Volksbildung, in der Versorgung oder sowas, dass über diese Defizite dort eben gesprochen wurde, verklausuliert mehr oder weniger. Aber da der Wissens- und Erfahrungsstand zwischen Bühne und Publikum identisch war, konntest du selbst mit den leisesten Anregungen, also kassierbar, auf die Bühne legen und die Leute haben sie aufgeschlossen. Und dadurch hattest du jeden Abend auf der Bühne das Gefühl, du wirst gebraucht, du bist unglaublich glücklich, weil die Leute sich lebendiger fühlen. Ich habe das sehr oft damals gesagt, sie gehen mit einem anderen Gesicht raus, als sie gekommen sind. Und das ist natürlich für jemanden, der auf der Bühne steht, neben dem Geld, was er verdient, oder noch vor dem Geld, was er verdient, der schönste Lohn überhaupt. Das also war ganz einfach, das Wissen, die Leute wollen das, was du machst. Es war nicht einfach, weil du ja durch die Selbstzensur, das ist für mich die wichtigere, und dann auch die Zensur, dich permanent behindert und eingeschränkt hast. Etwas, was du mit gutem Gewissen damals weggesteckt hast, weil du wurdest so dringend gebraucht. Also wird der Zweifel ins Bett geschickt, wenn du auf der Bühne stehst, was aber rückwirkend beim kritischen Reflektieren der eigenen Arbeit in der DDR natürlich auch zu der Frage führt, ich gehe da nicht in Sack und Asche, aber zu der Frage führt, wo war ich zu zahm? Ich habe erst nach der Wende festgestellt, dass meine Selbstwahrnehmung, ich sei eine kritische Intellektuelle, dass das so wohl nicht gestimmt hat. Ich war kritisch und ich war intellektuell. Aber die Parteidisziplin, ich bin ja 76 in die SED eingetreten, die Parteidisziplin, dass ich immer auch überlege, ob meine Frage aushaltbar ist. Für die oben, nicht fürs Publikum. Die hat mich schon auch beschäftigt. Und ich weiß eben jetzt seit Jahrzehnten schon, dass ein richtiger Künstler, wenn er diesen Urimpuls hat, dieses Stück Anarchie in sich braucht, dass es ihn nicht interessiert, ob jemand die Frage aushält, wenn er sie denn stellen muss. Diese beiden Seiten sind es.
Wir als gelernte DDR-Bürger konnten ja nicht nur zwischen den Zeilen lesen, sondern auch die Feinheiten im Wort hören. Und das war ja eigentlich der Grund, warum man ins Kabarett gegangen ist, dass man sagt, ja, da wird, also ich sage es jetzt mal übertrieben, meine Meinung irgendwie verbreitet und wiedergegeben.
Richtig. Ich muss dich nur in einem Punkt korrigieren. Kabarett, also in unserem Selbstverständnis, ist Kabarett die Revue, also mit Beine heben, sag ich mal. Ne?
Ja.
Und das politische Kabarett, das ist ja eine richtig deutsche, vor allem auch deutsche, als deutschsprachiger Raum. So. Das ist bitte mit Doppel-T, also Kabarett.
Ja.
Aber viel wichtiger als meine kleine Korrektur ist, dass die Leute das Gefühl haben, ihre Gedanken werden da ausgesprochen, ihre Ängste, ihre Nöte. Und dadurch sind sie wie in der Sauerstoffkur eigentlich. Sie werden für ernst genommen. Was für ein kleines Menschenleben, das sehen wir heute gerade an dem Wahlverhalten, entscheidend sein kann, ob ich mich nur noch verarscht fühle oder ob ich mich mit meinen Ängsten und Fragen ernst genommen fühle. Und das war natürlich das Schönste überhaupt an meinem Kabarettleben in der DDR.
Du hattest schon von den Schwierigkeiten der Zensur gesprochen, aber ihr hattet ja auch sozusagen gewisse Narrenfreiheiten und habt da auch Grenzen ausgetestet. Wie weit ging denn das? Ich meine, dass man Stücke dann einreicht oder Szenen einreicht, die dann doch auf der Bühne anders gespielt werden, oder?
Also Jetzt müsste das Interview eine halbe Stunde länger werden, sage ich ja gleich. Also ich versuche das dicht zu machen. Also über die Selbstzensur im Kopf habe ich schon gesprochen.
Ja.
Denn im Nachhinein sage ich, das war damals und ist auch heute das Haupthindernis. Die Zensur. Es gab ja die Zensur eingestandenermaßen. Mit der führenden Rolle der SED wurde ja da auch gar nicht gefackelt. Und Christoph Hein hat ja erst gegen Ende der DDR auf dem Schriftstellerkongress gefordert, die Zensur endlich offiziell einzuführen, damit man weiß, woran man ist. Es gab sie ohne jeden Zweifel. Es wurde aber immer getarnt als freundschaftliche Gespräche. Eine gemeine Tarnung, eine groteske Tarnung. Und dann hat man natürlich als Künstler, also so ein großer Mann wie Jürgen Hart, der kann Haken schlagen wie ein Fuchs und ein Hase zusammen. Und ein Igel macht er auch noch. Wir haben in die Texte hinein Kassiber geschrieben. Weil wir wussten, der Zensor kann nicht zulassen, das war ziemlich deutlich erklärt, Politbüronamen sollten nicht gesagt werden. Also haben wir ein oder zweimal Hager oder irgendwas, Schreuniger, glaube ich, nicht reingeschrieben, weil wir wussten, die kommen raus. In der berechtigten Hoffnung, dass der Zensor dann die weichen Kassiber nicht bemerkt, weil er auch ein schlechtes Gewissen haben könnte, zu viel auszustreichen. Sodass wir dann die wichtigen Gedanken durchgesetzt haben, schamlos durchgesetzt haben. Und die Neger, ich muss das Wort sagen, weil wir haben es damals so gesagt, die Neger wussten wir, die legen wir denen hin und die fliegen dann raus. So. Und das Kabarett, wofür ich stehe, war ja immer, dass diese historische Alternative, als die ich die DDR bis zum heutigen Tage begreife, dass diese historische Alternative eine Chance hat. Also mein Beitrag, dass das Land weniger doof ist, das war ja immer für die DDR, Punkt. Also Systemkritik nicht zur Abschaffung des Systems, sondern zur Verbesserung des Systems. Und es war für mich ein schweres Erwachen nach 1990, dass ich feststellen musste, dass so viele meiner Kollegen immer im Widerstand waren. Und ich hatte das nie bemerkt. Ich habe immer gedacht, die wollen mit mir zusammen die DDR weniger doof machen, hatten aber glänzende Widerstandsbiografien plötzlich. Das ist aber ein ganz eigenes Thema, wie jeder mit seiner eigenen Geschichte klarkommt.
Ja, Gisela, der Unterschied zwischen den Zeiten der 70er und Anfang der 80er Jahre in der DDR war ja sicherlich ein anderer als nachher so ziemlich zum Schluss der DDR, also so ab 85, 86. Wie hat sich denn das für euch Kabarettisten dargestellt?
Also ich kann jetzt mal sicherheitshalber nur für mich antworten. Weil ich war ja Mitte der 80er Jahre nicht mehr bei den Akademikern, ich habe gelitten wie ein Tier, sondern ich habe Kabarett inszeniert in Dresden und auch in Berlin, im Theater im Palast, nicht in der Distel. Also ich hatte kein eigenes Kabarettistenkollektiv. Insofern kann ich jetzt mal nur für mich sprechen. Die Zäsur ist und bleibt der Michail Gorbatschow. Und es war eine heute kaum vorstellbare, deswegen auch mit so großer Trauer verbundener, dass der Gorbatschow in seiner Lebensleistung nicht mehr im öffentlichen Gedächtnis ist, respektive sogar verhindert wird, dass er im Gedächtnis bleibt, Klammer zu. Es war ja historisch eine ungeheure Situation, die Hoffnung kam aus dem Osten. Die Studenten an der Hochschule für Schauspielkunst haben mich gebeten, ob wir einen Fanclub Gorbatschow gründen können. Also die Hoffnung kam aus dem Osten, Glasnost und Perestroika. Und damit hatten wir eine solche Schutzmacht im Rücken. Also sonst haben wir immer Marx und Goethe zitiert. Die waren auch so schön tot. Ne? Gegen die konnte keiner was haben. Und plötzlich konnten wir einen Lebendigen zitieren, der den Betonköpfen ja wie der Leibhaftige erschienen sein muss. Aber das hat uns natürlich eine große Kraft zur Unverschämtheit in der offenen Forderung auch nach Meinungsfreiheit, also in dem Stück, was ich im Palast der Republik inszeniert habe, im Tipp, da auch mitgespielt habe, wurde offen über den Verlust derer, die das Land verlassen hatten, da wo ein Funktionär gesagt hat, wir weinen Ihnen keine Träne nach. Und im Palast der Republik haben wir Texte gehabt, wo wir gesagt haben, wie viele Tränen wir Ihnen nachweinen, weil sie hier eigentlich dringend gebraucht wurden. Da war eine riesige Zäsur, das hast du, glaube ich, sehr genau beschrieben, 84 angedeutet, ab 85, als er den Generalsekretär war, dann ganz deutlich. Und dieses Stück, diese Außenseiterkonferenz, die ich uraufgeführt habe in Dresden, die ist dann sogar als Gegenwartsstückersatz an fast allen Theatern der DDR auch gespielt worden. Also das Kabarett machte dann die Gegenwartsliteratur, weil ja Heiner Müller erst sehr langsam wieder überhaupt auf die Bühnen der DDR zurückkehren konnte.
Hast du Unterschiede bemerkt im Publikum in der, ich sag jetzt mal wirklich Vorwendezeit und in den Jahrzehnten zuvor? Gab es da ein anderes Publikum? War die Erwartungshaltung an euch ein anderer?
Das ist ganz eine spannende Frage. Das ist ja wie in einer Schwangerschaft. Das passiert ja jeden Tag ein bisschen, ne? Und man macht sich das überhaupt nicht bewusst. Also nun kommt auch noch dazu, dass ich ja durch meinen Weggang aus Leipzig mein Stammpublikum verloren habe. Das, was ich kannte, die mich kannten. Und das Publikum, was ich dann erlebt habe, war ja überhaupt, also es gab ja im Theater im Palast zum Beispiel kein Kabarettpublikum. Die Öschläger hatte ja ein großartiges Programm von Loriot über Siegfried Lenz und so. Und dann war dann eben auch Kabarett. In der Herkuleskeule, wo ich es ein bisschen kontinuierlich beobachten konnte durch meine Inszenierungsarbeit, in der Herkuleskeule war zu spüren, dass der Druck gestiegen ist. Also natürlich niemals mit irgendeinem Gedanken, dass die DDR zu Ende gehen könnte, aber die Zeit wurde auch als bleiern empfunden. Und dadurch kamen dann auch neue kritische Fragen an das Kabarett. Seid ihr hier eigentlich die Hofnarren, wo doch Aufruhr nötig wäre? Das meine ich mit dem, wo ich rückblickend denke, wo war ich zu zahm? Ich habe nicht zum Aufruhr aufgerufen, ich habe zur Veränderung aufgerufen und zwar ununterbrochen. Und da war die Stimmung im Publikum schon anders. Und dass das überhaupt in Dresden uraufgeführt werden konnte erstmal, ist nur Hans Modrow zu verdanken, der in die Generalprobe kam zu dieser Inszenierung und gesagt hat, es tut nur weh, was ihr sagt, aber ihr müsst es sagen. Wo man dann auch sieht, dass die menschliche Integrität eines Funktionärs, der das Sagen hat, eben sehr ausschlaggebend sein kann, wie reich oder wie ärmlich das Kunst- und Kulturangebot sein kann.
Wann war denn diese Premiere von
87, 88.
Das war ja noch 2 Jahre sozusagen. Ja, ja.
Und dann eben auch sehr schnell die Frage an mich von der Öschläger, ob ich das eben Theater im Palast. Da, wo die Parteitage stattfanden, in diesem Gebäude, habe ich ein Stück inszeniert, das die Parodie auf die Parteitage, auf die versteinerten Veranstaltungen der Parteitage war. Sensationell. Und heute noch sprechen mich Leute darauf an, dass sie gedacht haben, sie träumen, dass sie das erleben.
Zur DDR-Zeit ja, noch erleben
dürfen.
Zu
DDR-Zeiten.
Ja, sehr schön. Die Wendezeit als solche, wie habt ihr die erlebt? Das war ja plötzlich ein Umbruch. Es war ja, gab ja keine Tabus mehr, auch für uns als Journalisten plötzlich nicht mehr. Hat sich das kabarettistisch irgendwie ausgewirkt ins Negative oder ins Positive? Ich weiß nicht.
Also da ist ja die erste Kondition, die du erfüllen musst, die Abendvorstellung muss laufen. Also überlegst du ja überhaupt nicht, was muss ich jetzt strukturell und theoretisch anders machen, sondern du musst so akut, wie eine Mutter mit einem Baby auf dem Arm, so akut musst du reagieren. Also du musst im Grunde genommen Reizwörter ändern. Also bevor du andere Programme denken kannst, musst du erstmal nur den Spielplan sichern. Punkt 1. Punkt 2, wenn die Wende beginnt ja nicht mit Mauerfall, aber ich nehme jetzt mal das Mauerfall als Datum. Ab da hatten ja die Kabarettkarten für die Leute keinen Wert mehr. Also warum sollten die ins Kabarett gehen, wenn sie auch zum Kudamm laufen können, die Bildzeitung kaufen? So, also wir mussten ja auch das Publikum erstmal einfach nur halten. Also die tägliche, also wir haben gesagt, unsere Kabarettprogramme in der Zeit, da war ich dann schon dieselnah. Chefin wurde ich ja erst 90 im Februar. Unsere Kabarettprogramme hatten die Halbwertszeit von Milchtüten. Also es wurde täglich geprobt und täglich wurde überprüft, ob man denn das überhaupt noch aufführen kann. Und dann sehr schnell, nicht im November schon, aber sehr schnell noch vor den Märzwahlen war klar, wir werden schneller, als wir uns vorstellen könnten, in die Marktwirtschaft fallen. Und das war ja dann die Hauptveränderung überhaupt. Voll subventioniert, die teuerste Karte 4,50 Mark. Die Westleute an der Distelkasse zu DDR-Zeiten haben gefragt, wenn die Kassiererin gesagt hat, 4,50 Mark. Ja, wir wollen doch aber bitte eine gute Karte. Und dann hat die gesagt, Sie sitzen doch schon in der ersten Reihe. Wollen Sie jetzt auf die Bühne oder was? So, ne? Unvorstellbar. Wir mussten plötzlich, und da kommt jetzt mir mein Urimpuls, von dem ich vorhin gesprochen habe, zugute. Ich, Chefin, völlig unerfahren in der Marktwirtschaft. Und ich hatte durch diesen Gewissheit dieses Urimpulses, ich will mich äußern, eine enorme Resilienz, mich zu strukturellen Veränderungen zu äußern, sie zu initiieren, die ich nicht gelernt hatte. Also meine Hauptfrage sehr schnell war, wir werden keine Subventionen mehr kriegen. Denn die andere Hälfte der Stadt lacht sich ja tot über uns, wenn wir versuchen weiter über Subventionen. Also das müssen wir akzeptieren. Oder wir sollten aufhören. Also die Miete wird steigen. Die Preise werden steigen. Wie viel Auslastung brauche ich, damit ich welche Anzahl von Kollegen so bezahlen kann, dass sie ihre Miete und ihre steigenden Kosten bezahlen können? Also plötzlich betriebswirtschaftliches, ganz stark betriebswirtschaftliches Denken. Das heißt, das, was bei der Distel üblich war, 6 bis 8 Leute auf der Bühne, vollkommen undenkbar. Wie soll man 8 Leute bezahlen? Punkt 1. Zweitens, wie soll das Publikum sich erinnern an das, was 8 Leute gesagt haben? Und fortan gab es nicht 8 Leute auf der Bühne, sondern 3 mit Ausnahmen. Einer sagt die These, einer sagt die Antithese und der dritte treibt zur Synthese. Damit die Leute sich auch wirklich erinnern können an diese 3 unterschiedlichen Figuren. Das war also ein unerwarteter, freier Fall, durch kein Netz, aber furchtlos angetreten. Und es ist gut gegangen, durch ein unglaubliches, vor allem Autorenkollektiv Inge Ristock und Peter Enzigert. Ohne diese beiden Namen hätte die Distel nach meiner Wahrnehmung nicht überlebt, sodass wir sehr, sehr schnell nicht nur altes Publikum gehalten haben, sondern sehr große neue Publikumskreise erschlossen haben.
Das Publikum musste aber auch tiefer in die Tasche greifen, um dann ins Kabarett zu kommen. Hat sich doch sicherlich auch ausgewirkt auf die Anzahl der Leute, die sich dafür dann interessiert haben, oder?
Ja, das ist eine der schrecklichsten Erfahrungen überhaupt, also bis zum heutigen Tage. Ja, ich als Einzelkünstlerin musste mir denn sagen lassen, sie müssen auf ihren Marktwert achten. Und da habe ich gesagt, sie können mich mal am Arsch lecken mit ihrem Marktwert. Mein Wert ist ein künstlerischer, der lässt sich noch nicht in Geld ausdrücken. Ich muss Geld verdienen, aber hier so mit der Scheiße auf mit dem Marktwert. Denn das heißt ja dann, dass die Leute, die das, was ich arbeite, dringend brauchen, überhaupt nicht mehr kommen können. Nun musste ich ja aber den Betrieb wirtschaftlich, also mit wunderbaren Kollegen, Norbert Danke, und da habe ich dann versucht zu initiieren, dass Arbeitslose die Möglichkeit über auf den Arbeitsämtern die Information bekommen, sie können für 2 D-Mark in die Distel kommen. Kostenlos zu machen ist Quatsch, weil was nicht kostet, wird die Karte auch unter Umständen schnell weggeschmissen. Also auch jemand, der ganz wenig Geld hat, der muss was zahlen. Und dann habe ich noch beim Senat angefragt, ob auf dieses dann 2 D-Mark-Ticket, die auch bitte noch die S-Bahn kostenlos bekommen. Das habe ich nicht erreicht, das war ein schwerer Schmerz, weil dann die S-Bahn hin und zurück teurer war als die Karte. Und dann kam noch was sehr, sehr Schlimmes dazu, eine sehr schlimme Erfahrung. Wir haben das mit den Arbeitsämtern besprochen und das Kartenkontingent wurde manchmal auch aufgeteilt unter den gut verdienenden Mitarbeitern des Arbeitslosen. Es war eine ganz schreckliche Erfahrung, also eine menschlich schlimme Erfahrung, die unseren Impuls überhaupt nicht verstanden und also auch nicht geteilt haben. Aber diese Erfahrung ist ja Realität bis zur Minute.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem generell zwischen dem Publikum in der DDR und in dem jetzigen Deutschland?
Also erstmal, das Publikum in der DDR kam ja mit einer kollektiven Erfahrung und mit einer kollektiven Hörerwartung. Und deswegen war, wie du vorhin schon gesagt hast, das nicht ausgesprochene oft das Spannendste und es wurde verstanden und es kam zu homerischem Gelächter. Das Publikum wirkte informierter und intelligenter als heute. Punkt 2. Ich habe in meiner Antrittsrede im Dezember 89 gesagt, was wird sich ändern? Und habe gesagt, wir haben bisher 10x40 Karten verkauft für die Distel. Die Kollektive ist ja bekannt. Und wir werden ab sofort 400x eine Karte verkaufen. Es kommen einzelne Individuen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und wir müssen mit unseren Programmen schaffen, dass wir sehr schnell vom Entree angefangen, für 2 Stunden eine Gemeinschaft bilden. Denn sonst klappt die Kommunikation nicht. Weil ja das auf der Bühne verhandelt ja das Wissen und die Erfahrung des Publikums. Das ist das Wesen von politischem Kabarett. Also müssen wir erstmal sowas wie eine kollektive Erfahrung, ein Kollektiv, also ich sag mal jetzt eine Gemeinschaft, überhaupt herstellen. Das verändert die Programme. Also das hat strukturell, nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch strukturell die Programme auf der Bühne verändert. Und wenn eben Inge Ristock und Enzikat nicht so genial das hätten machen können, hätten wir es auch nicht geschafft. Wir waren ja sehr schnell sogar wieder wirtschaftlich erfolgreich.
Aber es gab doch auch in Westdeutschland politisches Kabarett. Ich denke da an Dieter Hildebrandt, an verschiedene andere Leute, die das ja seit Jahrzehnten bereits gemacht haben. Da muss es doch auch ein entsprechendes Publikum dafür gegeben haben.
Ja, ich spreche ja die ganze Zeit vom Ensemble-Kabarett. Also und auch noch von einem Ensemble-Kabarett mit einer festen Spielstätte. Die Namen, die du jetzt sagst, also es gab natürlich das Komödchen. Bis zum heutigen Tag in Düsseldorf ein ziemlich gutes Ensemble-Kabarett. Das, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft als Ensemble-Kabarett gab es damals eigentlich schon nicht mehr, sondern das waren Einzelne, die also auch zu ihrem Publikum gereist sind. Und wenn du das Publikum in deine ständige Spielstätte 365 Tage im Jahr holen musst, ist das ein anderer Produktionsvorgang. Also erstmal nur, sage ich, der betriebswirtschaftliche Teil. Wenn ich irgendwo hinfahre, reicht es ja, wenn 50 Leute da sind. Wenn aber in einem Haus, was 430 Plätze hat, 50 Leute da sind, gehst du pleite. Und zwar sehr schnell. Also ist gut, dass du die Frage stellst. Es ist ein Unterschied, ob wir über Ensemble-Kabarett reden, mit diesen anderen betriebswirtschaftlichen Problemen, die aber Auswirkungen aufs künstlerische Produkt haben. Oder die Einzelkämpfer, die ihr Publikum immer finden. Also von der Gewerkschaft bis zum Kirchentag sozusagen. Das Publikum ist aber trotzdem ganz anders, weil die Leute, ich muss jetzt über die unmittelbare Gegenwart sprechen. Ich kann nicht über 30 Jahre jetzt sprechen. In den 30 Jahren ist viel passiert. Durch das Hinzukommen der sozialen Medien, sogenannten sozialen Medien, bringt ja im Grunde genommen jeder Mensch, der ins Kabarett kommt, seinen eigenen Kosmos an Informationen mit. Und die Leute sind ja auf eine unvorstellbare Weise überfordert mit den Informationen, mit denen sie terrorisiert werden, die sie nicht mehr verarbeiten können. Also musst du erstmal auf der Bühne klären, worüber wollen wir überhaupt sprechen. Und das ist die Hauptveränderung. Und das dauert dann eine relativ lange Zeit. Die müssen ja nicht mit mir einverstanden sein. Überhaupt nicht. Sie müssen mir aber folgen können, worüber ich spreche. Und das ist eine unglaublich harte Arbeit, weswegen so viele auch das politische Kabarett verlassen und Comedy machen mit Anklängen von politischem Kabarett. Es gibt eine große Anzahl von Kollegen, die behaupten, sie machten politisches Kabarett, bleibt aber an der Oberfläche, wird nicht strukturell, wird nicht analytisch und ist eigentlich aufgehübschte Comedy.
Ja, gab es denn nach der sogenannten Wende überhaupt Kontakt zu den Westkollegen? Also Dieter Hildebrandt hatte ich ja schon genannt, Bruno Jonas, Georg Schramm oder so weiter.
Also wir waren so richtig ich bin ja bis zum heutigen Tage ostsozialisiert. Wir waren richtig wunderbar ostsozialisiert. Als ich in die Distel kam mit Inge Ristock und Peter Entekrant, machten wir sofort diese Sendung Silvester 89 zum ersten Mal, der scharfe Kanal. In Parenthese zum schwarzen Kanal, das, jedem Ostdeutschen war das ja klar. Silvester haben wir das zum ersten Mal gemacht. Und da war für Pitt Entekrant und mich vollkommen klar, wir laden alle Westkollegen ein und haben versucht, in jede Sendung, also alle von dieser Hildebrand angefangen, Gerhard Polt, und haben hinterher mit denen tagelang geredet. Wir haben gekocht für sie, wir haben zusammen gesessen. Es war unser Verständnis von einem guten Leben. Dieser bekloppte Individualismus, wie wir jetzt alle aufeinander gehetzt werden, dieser Scheiße, das hatten wir ja nicht gelebt. Also haben wir reinen Herzens, nicht nur für die Einschaltquote, ich glaube, das spielte gar keine Rolle, denn wir glaubten erstmal sicher zu sein, dass wir eine hohe Einschaltquote haben würden, haben wir die Westkollegen alle eingeladen und mussten aber dann umgekehrt feststellen, von persönlichen Freundschaften mal ausgenommen, dass wir sehr schnell ganz ordinäre Konkurrenten waren. Das gipfelte dann in der Wendezeit sogar in einem, nicht in der Wendezeit, 2 Jahre später, in einem Interview mit einem für den Spiegel, mit einem sehr prominenten Westkollegen, den ich schätze, aber den Namen trotzdem nicht sage jetzt. Wir waren 4 Stunden auf der Bühne der Distel und sollten ein großes, für den Spiegel, großes Gespräch machen. Und ich habe dann gesagt, es war ein gutes Gespräch, ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass du was Wichtiges nicht fragst. Also sag mir, ob mein Gefühl stimmt. Ich sage jetzt einfach mein Gefühl. Sag es jetzt, deswegen sitzen wir hier zusammen. Und dann sagte er nach einigem Zögern, ja, wie konntet ihr denn überhaupt einfach weitermachen? Und da habe ich nach noch längerem Zögern gesagt, wenn ich dich recht verstehe, hätten wir euch fragen sollen, ob wir weitermachen dürfen. Ja, ihr kamt aus der Diktatur. Deswegen sage ich den Namen jetzt nicht, weil ich den Kollegen seiner künstlerischen Arbeit wegen außerordentlich schätze. Aber dieses tiefe Unverständnis bis zum heutigen, bis zur heutigen Berliner Zeitung mit einem grandiosen, genau zu diesem, es gab keinerlei Neugier, was unsere Mitgift in die zu erwartende deutsche Einheit sein könnte. Es war und blieb die dumme Sicht des Siegers. Und in dem kleinen Buch von mir, was du da vor dir hast, habe ich eine kurze Geschichte geschrieben. Sieger sind immer dumm, denn sie sind mit Siegen beschäftigt. Und das ist ja bis zum heutigen Tage. Wenn wir jetzt eine neue Sendung machen würden über den Wahlausgang im nächsten Jahr, Bundesregierung, würden wir nur über das Thema reden sollen, wie dumm Sieger sind. Also nicht nur im Ost-Süd-Nord-Süd-Konflikt auf unserem Planeten, sondern auch im Deutsch-Deutschen nach wie vor. Deutsch-Deutschen. Und insofern war der Kontakt mit wenigen persönlichen Freundschaften, der war einfach weg, weil wir waren bestens ausgebildete Konkurrenten.
Ja, aber du hattest doch vorhin auch gesagt, dass die zu euch gekommen sind, zum scharfen Kanal.
Ja, sind sie gerne gekommen.
Und
das war ein einmaliger Auftritt.
Insofern war das doch sozusagen das Interesse da von den Westkollegen.
Wir müssten ja eine Extrasendung machen über den historischen Ausnahmezustand 89 bis Mitte 91. Also du könntest mit allen, die damals überhaupt politisch gedacht haben. Das war wie eine gelebte Utopie. Also dass plötzlich alles möglich ist. Das war nicht beendet mit den Wahlen im März 90, sondern ich habe zum Beispiel gedacht, ganz, ganz naiv, denen muss doch mal auffallen, denen sage ich jetzt mal, ich bin ja ununterbrochen im Fernsehen gewesen oder in Salons zu Gesprächen gewesen, denen muss doch mal auffallen, welche unglaubliche Mitgift wir haben. Also das Recht auf Bildung, diese fantastisch ausgebildeten Künstler, diese Breite in der Nachwuchsmusikausbildung durch die Musikschulen. dass die Unterhaltungskunst in der DDR an der Hochschule für Musik Hans Eisler. Und wenn heute erzählt wird, dass man so einen Schein machen musste beim Komitee für Unterhaltungskunst, wird ja immer so getan, als hätte man eine Gesinnungsprüfung ablegen müssen. Das will ich im einen oder anderen Fall gar nicht bestreiten. Man musste vor allem unter Beweis stellen, dass man singen kann. Also dieser ungeheure, eine historische Leistung, weil ja der Gedanke war, die Kunst gehört dem Volke und darüber können sie sich totlachen oder nicht. An dieser Idee kommen wir nicht vorbei und die Kunst kann auch nicht leben, wenn sie nicht im Eigentum des Volkes ist. Das heißt nicht 100%, aber wie der Sauerstoff in der Luft. Und danach, wir sind ja nie gefragt worden. Wir sollten uns immer so benehmen, dass wir jetzt glücklich sind, dass sie uns befreit haben. Und ich habe immer gedacht, ja, ihr Idioten, ihr müsst es doch mal merken, wie gut wir sind. Und ihr könntet doch auch mal fragen, warum wir so gut sind. Ist nicht passiert.
Weil sie sich selber für gut und
besser hielten. Weil sie mit Siegern beschäftigt sind. Bis zum heutigen Tag. Und dabei steht die Schrift an der Wand. Und sie lesen sie nicht. Siegen hat mit Überleben wenig zu tun. Und heute weniger als jemals. Durch diese anderen Technologien der Zerstörung.
Fühlst du dich denn persönlich im Kreis der aktuellen politischen Kabarettisten aufgenommen?
Nein.
Angekommen?
Nein. Das spielt für mich auch überhaupt keine Rolle mehr. Weil seit meinem Rauswurf aus der Distel musste ich mir entschließen, ob ich weitermache und bin solistisch unterwegs. Und ich fühle mich aufgehoben bei Menschen wie zum Beispiel Daniela Dahn, auch bei dem verstorbenen Friedrich Schorlemmer, die nicht aufhören, die brennenden Fragen im Bewusstsein zu halten. Also dass Daniela Dahn eben so ein Buch macht, der Frieden muss ein besseres Geschäft sein als der Krieg, als einer der modernsten Gedanken, die ich zum Thema gehört habe. Und dazu äußere ich mich ja auf der Bühne. Dass die Leute dann auch noch lachen müssen, das ist mein Handwerk. Aber der Ansatz meines Denkens, den finde ich sehr selten bei Kollegen. Ich finde ihn bei einigen Kollegen. Ich sage jetzt mal keinen Namen, damit ich keinen verletze. Aber natürlich vor allem bei meinem wichtigsten Freund und Autor Philipp Schaller finde ich den in jeder Zeile. Der ist außerhalb von Kabarett. Und diese Beliebigkeit, Hauptsache die Leute lachen, die verletzt mich menschlich zutiefst. Und ich bleibe da eine Freundin von Dieter Hildebrandt, der sagt, für den Humoristen endet die Arbeit, wenn die Leute lachen. Für den Satiriker beginnt sie dann. Das ist mein Credo.
Gisela, wir sind jetzt schon in der Jetzt-Zeit bei dir. Du tourst ja, ich hatte das zu Anfang unseres Gespräches gesagt, du tourst ja mit eigenen Programmen durch die Lande. Welche Programme sind denn das?
Also ich seit Jahrzehnten mache ich das Lene-Vogt-Programm. Das ist eines meiner schönsten, das ist kein politisches Kabarett, sondern sächsische Poesie einer Dichterin aus Leipzig. Das habe ich im Repertoire, mal mit Musikern live, mal mit Halbplayback. Und dann habe ich ein wunderbares Programm mit meiner engsten Freundin Lina Wendel zusammen. Das heißt Orientierungsversuch im Irrenhaus, wo wir Frauen spielen mit Texten von Philipp Schaller und inzwischen auch meine eigenen Texte, die versuchen, in diesem Irrsinn aus Angst vor dem Leben nicht umzufallen. Also widerständige Frauen, primitive, einfache, intellektuelle oder sich für intellektuell haltende, reiche und arme. Ein wunderbares Programm. Mein politisches Programm, was ich anbiete und spiele, heißt Der Klügere gibt auf. Was natürlich zu unvorstellbaren Irritationen bei allen Veranstaltern geführt hat. Frau Eichlöser, was ist mit Ihnen passiert? Und dann ist meine Antwort, natürlich gibt er kein Ideal auf, noch weniger eine Utopie. Auf meiner Visitenkarte steht Utopistin als Berufsbezeichnung. Er gibt aber Illusionen auf. Und das ist das Schwerste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, Illusionen als solche zu erkennen. Damit ich sie aufgeben kann, muss ich sie ja erstmal als solche erkennen. Und dass das Großkapital glaubt, es müsse sich am Überleben der Menschheit beteiligen, war eine von dieser Illusion, einer dieser Illusionen, von denen ich mich definitiv befreit habe, und sage eben, Brecht, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und ich kämpfe dafür, dass wir kollektiv diese Illusion aufgeben. Weil Rousseau sagt, die Erde gehört niemandem, ihre Früchte gehören allen. Das ist und bleibt meine Grundüberzeugung.
Du hast gerade schon Lina Wendel erwähnt, mit der du ja zusammen den Orientierungsversuch im Irrenhaus auf die Bühne bringst. Wie ist denn das zur Zusammenarbeit mit Lina Wendel gekommen? Ist sie auch Kabarettistin?
Nee, also Lina kannte mich, als ich Dozentin an der Hochschule für Schauspielkunst war in den 80er Jahren. Aber ich habe mit ihr nicht gearbeitet. Ich wusste, dass sie gibt. Aber wir haben nicht zusammen gearbeitet. Das schafft ja diese Bindungen, wenn man zusammenarbeitet. Und dann habe ich erst, ich wusste von ihrer Existenz, habe ich sie erst in einem kleinen Kabarett in der Karl-Marx-Allee, Charlie M., wieder getroffen, wo sie einfach Kabarett gemacht hat, gar nicht so aus Grundüberzeugung, sondern weil jeder freischaffende Schauspieler Arbeit braucht. Und da hatte der Chef Peter Teppert, den sie vom Berliner Ensemble her kannte, sie gefragt, ob sie Zeit hat und mitmacht. Und da habe ich sie gesehen mit Philipp Schaller zusammen und haben festgestellt, wir mögen nicht weggucken, wenn sie auf der Bühne ist. Und das ist das Faszinosum eines Schauspielers, dass du noch bevor der überhaupt das Maul aufmacht, dass er erstmal deine Aufmerksamkeit bindet durch seine pure Anwesenheit. Und das war passiert, von einer Sekunde auf die andere. Und da habe ich Lina sehr schnell angeboten, dass ich dann mit ihr arbeite und also Regie mache für Texte von Philipp Schaller. Das haben wir sehr schnell gemacht und vom ersten Tag an eine unzerstörbare künstlerische und menschliche Freundschaft.
Wer schreibt denn die Texte zu diesem Orientierungsversuch?
Also Texte von Philipp Schaller, die Lina im Repertoire hat, und Zwischentexte, die ich im Wesentlichen geschrieben habe, und inzwischen auch Figurentexte, die ich geschrieben habe.
Also du schreibst auch selber Texte für deine Programme und schreibst nicht nur Bücher, ja?
Ja.
Wie das Buch Hier geblieben, was ja bei uns jetzt hier auf dem Tisch liegt und im Eulenspiegel Verlag erschienen ist. Ein hochinteressantes Buch, spannend zu lesen. Dein Werdegang durch die Geschichte. Aber gibt's das noch oder wird das wieder aufgelegt?
Ich habe das gerade jetzt selber. Der Eulenspiegel hat ja mehrere Eigentumswechselungen oder wie man das da also nennt. Und da habe ich jetzt mit Hilfe des Eulenspiegel Verlages habe ich jetzt wieder etliche drucken lassen, damit ich sie bei meinen Lesungen, ich mache ja auch noch Lesungen mit dem Buch, und habe im Prinzip im Computer ein komplettes zweites Buch, weil das muss fortgeschrieben werden, diese Geschichten. Das heißt, wir leben in Geschichten. Ich bin jetzt 80, ich muss zwar immer lachen, wenn ich es sage, aber ich habe schon vor, dass das noch eine Weile weitergeht und dann auch dieses zweite Buch, was wahrscheinlich auch im Titel nur eine Fortsetzung sein wird, denn mein Lebensmotto ist und bleibt hier geblieben, nicht abhauen.
Und das ist auch gut, dass du hier geblieben bist. Ja, dadurch haben wir dich auch hier im Studio jetzt. Aber neben deinen ganzen Auftritten und deinem Engagement bist du ja auch ehrenamtlich sehr aktiv. Und zwar bildest du ja Laienkabarettisten aus. Da gibt es dieses Seniorenkabarett, die Weisetreter, mit denen du arbeitest. Seit wann machst du das?
Also ich muss korrigieren, das ist, die Arbeit wird honoriert, ich sage mal nicht bezahlt, aber honoriert von der Volkshochschule. Also das ist ja nochmal ein entscheidender Unterschied zum reinen Ehrenamt. Dieses Amt hatte Lina übernommen. Mhm. Und zwar mindestens jetzt vor 15 Jahren, glaube ich. Und da Lina zum Glück wieder Arbeit bekam im Filmgeschäft, hat sie mich gefragt, Gigi, kannst du, wenn ich nicht kann? Und deswegen firmieren wir jetzt beide als künstlerische Leiterinnen, obwohl ich das de facto eigentlich schon mehrere Jahre alleine mache. Also der Kontakt zu Lina ist immer da, sie kommt mit und so und wir interessieren uns füreinander. Aber die Arbeit mache ich im Augenblick mehr oder weniger ohne Lina. Ich mache das vielleicht, ich muss das wirklich jetzt mal nachgucken, vielleicht seit 8 Jahren, doch schon relativ lange.
Was passiert da? Ihr habt eigene Texte, erarbeitet eigene Texte oder studiert ihr andere Texte dort ein für Auftritte? Wie arbeitet ihr da?
Das Besondere an diesem Amateurkabarett, die Weisetreter, ist, dass sie selbst geschriebene Texte spielen. Das ist das, was mich ohnehin mein ganzes Leben lang mit der Amateurarbeit untrennbar verbindet, dass die Amateure, wie der Name schon sagt, aus Liebe zur Sache das machen, nicht mit Blick aufs Konto. Also mein Leben ist an der Seite der Amateure, da ich ja vom Werdegang auch Amateur bin. Ich habe alles, womit ich mein Geld verdiene, nicht gelernt und nicht studiert. Nur begriffen habe ich es. Und das ist dann auch nachhaltiger. So, ne? Also mit diesen Weisetretern, die, ich sag mal, 65 aufwärts bis 90 sind, studiere ich deren eigene Texte ein. Und versuche ihnen zu vermitteln, dass, wenn der Text geschrieben ist, er noch nicht unbedingt sofort verstanden werden muss.
Von den anderen? Oder
von dem Publikum. Sondern dass, wenn der Text geschrieben ist, dass selbst der, der ihn geschrieben hat, ihn sich neu erarbeiten muss, wenn er ihn auf der Bühne darstellt. Das ist eine unvorstellbar spannende und langwierige Arbeit. Aber wenn die dann mal mitgegangen wird, die sagen oft, aber ich habe es doch gesagt. Und ich sage dann, ja, aber du hast es nicht gedacht. Und du musst es denken, sonst können die Leute dir nicht folgen. So. Und das ist eine unglaublich spannende Arbeit, die jede Probe auch sehr kostbar macht. Und die Aufführung dann auch.
Wie oft probt ihr da? Wie
leider nur einmal in der Woche, was selbst bei 4 Stunden dann eben die Nettozeit zu wenig ist. Denn Lernprozesse brauchen ja Zeit. Und da ist eben dann, im Grunde genommen müssten wir uns 3-mal in der Woche treffen, damit es sacken kann. Denn selbst, das weiß ich von mir selber, wenn ich es verstanden habe, heißt es noch lange nicht, dass ich mich beim Reproduzieren daran erinnere, dass ich es mal verstanden habe. Und das braucht Zeit und daran geht kein Weg vorbei. Es hat nichts mit Mühen zu tun. Repetitio est mater studiorum. Also, und dann sage ich immer, telefoniert zwischendurch. Sagt euch die Texte, Dialogtexte am Telefon. Auch das speichert das Gehirn und hilft es, dass es sackt.
Was ist denn das für eine Truppe? Wie alt sind denn die Akteure?
Der Älteste ist 94, der aber nur noch sehr selten mit auf die Bühne gehen kann. Aber wenn er in der Probe, manchmal scheint es, als würde er schlafen, weil er auch schwach ist in dem Alter. Und wenn der dann die Hand hebt und was sagt, weiß ich, er hat immer zugehört und sagt nur wichtige, wichtige Dinge. Also geistige Präsenz ist vollkommen gegeben. Jetzt haben wir gerade Neuzugänge, die dann, also junges Blut sozusagen, die erst 70 sind. Das sind die jungen Talente bei uns. So. Also von 70 bis 90.
Und mit welchem Engagement kommen die? Ich meine, wollen die Kabarett machen oder ist das mehr so eine Hobbyfrage, dass ich da Gesellschaft habe?
Nee. Nun kenne ich sie nicht in ihren Anfängen. Ja? Die Zeit, die ich da bin, ist es schon, dass sie was erzählen wollen. Das erleichtert auch das macht es nicht leicht, aber erleichtert die Probendisziplin. Dass ich eben von Anfang an darum kämpfe, dass bei der Probe, außer in den Pausen, überhaupt keine privaten Kommentare gegeben werden sollen, einfach wegen des Zeitgewinns. Man kann sich ja extra treffen, man kann ja nach der Probe essen gehen, wenn man aneinander interessiert ist. Sondern dass wir wirklich auf die Aufführung hin arbeiten, sehr dicht, und das ist sehr anstrengend. Wenn das einer im hohen Alter erst anfängt, dass nicht geschwätzt wird, dass, wenn man nicht dran ist, das ist eine der wichtigsten Fragen, wenn man gerade keinen eigenen Text hat, dass man zuhören muss, als hätte man gerade einen eigenen Text. Das ist eine unglaubliche Anstrengung für alle. Und ich gehe wirklich nach dem 4 Stunden gehe ich raus und bin unterzuckert, dass ich also eigentlich sofort noch vor der Tür ein Eisbein essen müsste.
Wie oft habt ihr denn Auftritte mit diesem Kabarett?
Na, ich sag's mal so, im Jahr vielleicht 10, wenn es gut wird, bis 15. Und wenn mal durch einen schönen Zufall zwei oder drei Auftritte in zeitlicher Nähe sind, erleben die erstaunt, wie gut sie sind. Weil, wenn sie sagen, vor 3 Tagen habe ich es ja gekonnt, ist die Aufregung viel kleiner, kann ich es auch heute wieder. Deswegen würde ich Ihnen aus vielen Gründen wünschen, mehr Auftritte in kürzeren Abständen, also eher ensuite mal so, und eben insgesamt häufigere Auftritte. Weil das Lampenfieber ist nicht theoretisch zu bekämpfen, sondern nur durch die Erfahrung, es hat geklappt.
Wer bucht denn die Weisetreter?
Ich bin nur die künstlerische Leiterin, das macht der Verein selber. Da unser Pianist, der blinde, wunderbare Pianist Reinhard Walter, der ist gut vernetzt durch seine ehemalige Arbeit im Rundfunk und auch durch die Arbeit im Blindenverband, kriegen wir dann eben auch, das sind übrigens Highlights, wenn wir da beim Blindenverband auftreten. Ich dachte zuerst, scheiße, die sehen doch so wenig. Also einige sehen ja was, aber viele sehen auch nichts. Und die haben reagiert, das war unglaublich, weil sie genauer hören. Also es war für mich nochmal eine sehr, sehr kostbare Erfahrung, dass alle diese Requisiten und so ein Scheiß, was man sich so ausdenkt, wenn es darauf ankommt, unwichtig ist, wenn der hören will und der, der spricht, verstanden werden will. Und dann ist die Initialzündung für Dialog.
Also ich sehe, du machst das auch mit viel Herzblut.
Mit Leidenschaft.
Ja.
Weil ich fühle mich lebendig, wenn ich arbeiten darf.
Gut. Ja, liebe Gisela Oechelhäuser, vielen Dank, dass du hier warst und so freimütig Auskunft gegeben hast. Weiterhin wünschen wir dir frohes und erfolgreiches Schaffen, viel Gesundheit und alles Gute.
Dankeschön.
Vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Herbert Schadewald.